Radio.
SV Waldheim Mannhof, neben SV Mannheim Waldhof, Waldhof Mannheim.
Schwarze Zeiten gehen wir mit all der Freude und mit dem Schmerz. Zusammen schaffen wir's. Und wieder wollen wir euch kämpfen sehen. Wir wollen euch laufen sehen. Wir wollen euch jubeln sehen. Und singen wieder bald so wunderbar.
Es ist Dienstag, der 18. August, um genau 20.03 Uhr. Und ihr seid wieder bei der Sendung, deren Moderatoren schon immer gemodelt haben. Doppelpass und Air hier beim Bermuda-Funk. Und ich freue mich ganz besonders, unseren Studiogast vorstellen zu dürfen. Es ist der neue Cheftrainer vom SV Waldhof Mannheim, Patrick Klöckner. Hallo Patrick.
Ja, hi. Freut mich, hier zu sein. Hallo an alle Zuhörer.
So, ja, uns auch. Vielen Dank. Und während meiner kurzen Vorrede hat sich der Ralf bestimmt eine Frage überlegt.
Ja, was uns natürlich zuerst mal interessiert ist, stell dich doch mal ein bisschen vor, erzähl mal ein bisschen, was du so erlebt hast, wie du zum Trainer gekommen bist, so ein bisschen aus deiner Vita.
Ja gut, kann ich gerne machen. Der Name ist jetzt bekannt, Patrick Klöckner. Bin jetzt hier erstmal als neuer Cheftrainer beim Waldhof und freue mich, jetzt irgendwann auch mit der Mannschaft dann in die Pflichtspiele gehen zu können, also in die Pflichtspiele dann demnächst, die in der dritten Liga stattfinden, zu meiner Vergangenheit. Bin jetzt schon einige Jahre Trainer, habe bei Eintracht Frankfurt im NLZ angefangen, im U23-Bereich und im U19-Bereich. Bin dann über St. Pauli, über die Co-Trainerstation in der zweiten Liga bei Viktoria Köln gelandet, in der Regionalliga, um dann als letzte Station mit Chemnitz quasi als Trainer, so meine letzte Station abgeschlossen zu haben und jetzt die neue hier angenommen zu haben beim Waldhof.
Okay, das ist, und vielleicht noch ganz kurz so zu dir als Spieler. Du hast bei der Eintracht, ne, angefangen, Eintracht Frankfurt. Dann ging es weiter.
Wo? Stuttgarter Kickers, ein Jahr ausgeliehen, genau, in der zweiten Liga damals noch.
Okay, alles
richtig.
Klar.
Dann bin ich wieder zurückgekommen zu den Adlern, um dann mich nochmal im Rhein-Main-Gebiet sozusagen zu präsentieren. Ja. Das war dann Kickers Offenbach gewesen, ja. Nochmal für eine Saison.
Okay.
Und dann war ich leider für den Profisport aufgrund meiner vielen Verletzungen nicht mehr geeignet.
Und was warst du für ein Spielertyp?
Ja, also wenn ich mich selber beschreibe, ich war sehr athletisch, ich war sehr schnell, ich war ausdauernd. Ja, ich konnte über die rechte Seite ganz gute Flanken schlagen, glaube ich. Das war so mein Steckenpferd, was ich hatte. Das waren so meine Tugenden, die ich einfach so
bei mir. Also so rechtes Mittelfeld.
Rechtes Mittelfeld, absolut richtig.
Okay, das ist doch mal gut.
Ja, im rechten Mittelfeld sind wir schon ganz gut aufgestellt. Kommen wir doch gleich mal zum Kader, zum aktuellen Kader. Da gibt es natürlich viele, die Fragen gestellt haben. Fangen wir vielleicht mal an. Als erstes die Frage von Barakla, der fragt, kannst du uns was sagen zum Stand bei Dorian Diering? Weißt du, wie es ihm geht, wann er wieder einsteigen kann?
Ja, das können wir leider alle noch nicht genau sagen. Da warten wir immer noch auf den Ausgang der Diagnose. Also die Diagnose ist zwar gestellt, es ist aber eine vorübergehende Diagnose. Und wir müssen gucken, wie weit er jetzt konservativ schmerzfrei bleibt, um dann zu schauen, welche weiteren Schritte eingeleitet werden. Also unwahrscheinlich schwer, da zu sagen, wann er wieder einsteigt.
Kann es auch sein, dass er vielleicht ganz aufhören muss?
Na, da gehe ich nicht von aus. Also wir wollen immer positiv denken. Vielleicht gibt es nochmal einen zweiten Eingriff, aber das ist auch noch nicht bestätigt. Von daher denken wir mal positiv und hoffen, dass das mit der Behandlungsmethode, die wir momentan fahren, dass das dann auch aufgeht.
Okay, also er ist gerade hier in Mannheim auch? Also
ja.
Drin.
Ja.
Okay, wunderbar. Genau, okay. Jetzt die zweite Frage vom Barakler geht auf den Mannschaftskapitän. Wer wird es denn sein, beziehungsweise wie wird es denn entschieden?
Ja, also die Personalie ist noch nicht entschieden, deswegen kann ich auch nicht sagen, wer es sein wird im Endeffekt.
Ja.
Da kommen einige Kandidaten in Frage und entschieden wird das durch das Trainergremium quasi. Wir sprechen uns da gut ab und werden den geeignetsten Kandidaten für das Team wählen.
Mhm. Ja, da haben wir noch eine Frage vom Flo Ed Lutzebuckel. Und zwar, der fragt, wo siehst du Stand jetzt noch Verbesserungsbedarf in der Mannschaft?
Verbesserungsbedarf in Sachen Spieler?
Ich nehme an, dass es so gemeint ist.
Okay, ja, man sieht ja, dass wir noch nominell keinen Stürmer haben in dem Bereich. Das heißt, dort werden wir uns auf jeden Fall noch verstärken. Wir haben auf der rechten Seite mit Martinovic jemanden, der die rechte Außenbahn bespielen kann. Aber auch da brauchen wir, dadurch, dass wir doppelte Positionen besetzen möchten, brauchen wir auf jeden Fall auch noch jemanden. Und dann muss am besten noch in der Abwehr der ein oder andere Springer kommen, der vielleicht, wenn wir Glück haben, noch die U-Regel erfüllt.
Okay, wer das, wie heißt das, Stellwagen von Waldorf? Wäre das ein Kandidat?
Den Namen habe ich schon mal gehört, aber weiß nicht, ob da inwieweit das realisierbar ist.
Okay, wegen der Ablösesumme wahrscheinlich?
Ja, kann ich so nicht sagen, ich habe die Gespräche mit ihm nicht geführt, das macht ja unser sportlicher Leiter und da kenne ich den aktuellen Stand nicht.
Okay, apropos aktueller Stand vom sportlichen Leiter. Ich habe gehört, er hat eine RCD Mallorca-Klausel in seinem Vertrag drin. Wie ist denn da so der Stand der Dinge? Weißt du da was von irgendwie? Also, oder hast du es heute aus der Ding?
Also, seinen Vertrag kenne ich nicht im Detail, muss ich sagen. Überhaupt nicht kenne ich seinen Vertrag eigentlich. Ich habe es heute auch nur aus der Presse erfahren und ich habe auch sein Statement dazu gelesen, dass er sich hier sehr, sehr wohl fühlt und dass er auch dem Waldhof erhalten bleibt. Und ich denke, wenn Jochen das sagt, dann steht er auch hinter seinem Wort. Also braucht sich keine Sorgen machen, dass er den Verein in Richtung Spanien in den Süden verlässt.
Na gut.
Einer unserer Frager, der Horst, möchte dich fragen, siehst du im Hinblick darauf, dass noch einige Spieler fehlen, eine Beeinträchtigung der Vorbereitung?
Ja, wir hatten das Thema das letzte Mal auch schon in einer ähnlichen Sendung gehabt und es ist zweierlei Maß, also das eine ist, man muss, wenn man Qualität bekommen will, muss man auch ein bisschen Geduld haben. Und auf der anderen Seite will man ein eingespieltes Team haben als Trainer, weil die Automatismen einfach extrem wichtig sind und als Mannschaftsverbund viel ausgleichen können. Aber wir können nichts erzwingen und wir warten wirklich auf eine hohe Qualität und deswegen müssen wir die Geduld aufbringen. Trotzdem ist es natürlich im Trainingsbetrieb eine kleine Beeinträchtigung, ist klar. Und wir nehmen das aber in Kauf und denken trotzdem weiter positiv.
Der Horst hat gleich zu dem Thema noch eine Frage, und zwar: bis zu welchem Zeitpunkt sollte die Mannschaft denn weitgehend stehen? Gibt es da so einen Zeitpunkt?
Da gibt es keinen Zeitpunkt, weil, wie gesagt, der Markt sich stetig verändert, täglich auch verändert, und der ein oder andere Spieler beißt schneller an, bei dem einen oder anderen dauert es länger. Und wir müssen halt einfach auch gucken, dass es vom Profil her passt. Also wir haben uns ein Profil erarbeitet an Positionen. Wie sollen die Positionen aussehen? Welche Fähigkeiten sollen die Spieler mitbringen? Und es erfüllt halt auch nicht jeder auf dem Markt. Und deswegen sind wir noch relativ gelassen.
Okay, und was würdest du sagen, wie viele Spieler wären noch sinnvoll, um das Mannschaftsgefüge perfekt zu gestalten?
Ja, also wenn ich jetzt mal von der Zahl ausgehe, 4 müssen es mindestens noch sein. Mhm. Damit wir, ich sag mal, 22 Spieler im Kader haben. Punkt 1, die Saison wird extrem lang. Punkt 2, wir werden keine Winterpause haben, keine richtige. Und Punkt 3, musst du einfach im Teamtraining einfach immer ein 10 gegen 10 stellen können, damit du viele Spielsimulationen nachstellen kannst. Und da ist es einfach wichtig, dass man plus 2 ist, weil immer mal der ein oder andere rausfällt. Das ist aber Minimum. Also Minimum. Im Idealfall haben wir 24.
2 Stürmer wahrscheinlich auf jeden Fall bei den 4, ne?
Das sollte dabei sein, ja.
Mhm. Genau. Ich meine, du kannst wahrscheinlich schon nicht sagen, jetzt wer da schon irgendwie im Blickpunkt steht, aber wie würdest du denn sagen, Keynes hat jetzt davon gesprochen, dass da vielleicht auch ein Vollzug bald erfolgt. Wie weit stehen wir denn da in den Verhandlungen?
Ja, wir wissen, wie es ist. Solange nichts unterschrieben ist, gibt es keine Zusage und wir können nichts verkünden. Und natürlich führen wir Gespräche mit Kandidaten und immer wieder Gespräche, und wir sind auch sehr hartnäckig, und Jochen hat dann und Tim haben da wirklich eine sehr, sehr gute Vorarbeit in der Kaderplanung geleistet, beziehungsweise jetzt auch in den Gesprächen, aber letztendlich muss der Spieler entscheiden und da steckt man einfach nicht drin. Also es springen dann auch kurzfristig Spieler ab, dann ist es so, weil ja tagtäglich, wie gesagt, der Markt sich bewegt und man nie weiß, was man dann am Ende bekommt.
Ja, okay. Wie würdest du, also letzte Saison hat unsere Mannschaft eine Sache besonders ausgezeichnet, ein überragender Teamgeist. Also die haben wirklich zusammengehalten. Was ist dein Eindruck? Würdest du das jetzt auch so einschätzen?
Der Teamgeist ist bei jeder Mannschaft das A und O. Also wenn du den Teamgeist nicht auf den Platz kriegst und das nicht in der Mannschaft vermittelt bekommst, dann wird es unwahrscheinlich schwer, Erfolg zu haben. Und so wie ich die Mannschaft jetzt kennengelernt habe und wie sie sich charakterlich geben und tagtäglich in die Trainingseinheiten reinfetzen, dann muss man schon sagen, dass da der Teamgeist immer noch gelebt wird. Und die Kandidaten, die geholt werden, die werden ja auch charakterlich hinterfragt. Und wir gucken, dass das natürlich so Bestand hat, dass dieser Teamgeist im Vordergrund steht und wir auf diesen Tugenden auf jeden Fall aufbauen.
Mhm. Gut, du hast auch im Zeitungsinterview, hat der Horst die Frage gestellt, gesagt, dass die Perspektive in Mannheim auch vielversprechend ist oder dich überzeugt hat. Wie siehst du die Perspektive im Hinblick auf den jetzigen oder den zukünftigen Kader?
Also wenn man den jetzt nur den Kader beurteilt, dann muss man sagen, da kann man die Perspektive ja noch gar nicht darstellen, weil wir auf einigen Positionen noch suchen. Das heißt, es ist unwahrscheinlich schwer, irgendein Ziel rauszugeben momentan. Die Perspektive Mannheim mit den Fans, mit dem Umfeld, mit dem Stadion, mit allen Gegebenheiten ist natürlich immer, verleitet immer dazu, nach hohen zu streben. Das muss auch so sein im Verein. Aber wie gesagt, eine Zielsetzung ist da leider noch nicht möglich, weil wir noch nicht so aufgestellt sind, dass wir über irgendwelche Ziele reden können.
Aber wie wurdest du denn damals so sozusagen gelockt? Also, oder beziehungsweise wir können ja mal so anfangen, wie kam denn der Wechsel zustande vielleicht?
Ja gut, der Wechsel kam in dem Sinne zustande. Man weiß, dass Jochen und ich uns schon seit längerer Zeit kennen und wir uns immer wieder austauschen, so wie ich mich mit anderen Managern und anderen Trainern und Freunden austausche über den Fußball. Und als wir dann einmal in einem Gespräch zusammengestanden haben, war es halt einfach so gewesen, dass wir uns gegenseitig gefragt haben, wie läuft's bei dir, wie läuft's bei mir, was macht euch stark, was schwächt euch? Und dann hat man einfach gemerkt, dass man auf einer Wellenlänge ist in Sachen, wie man eine Mannschaft führen würde, wie man eine Mannschaft gestaltet. Und das ist dann so das erste Zeichen, wo man sagt, ja, eigentlich könnte es auch passen, aber man hat noch nie konkret darüber geredet. Weil Fakt ist auch, und das muss man immer wieder sagen, mir war es auch ganz, ganz wichtig, dass in Chemnitz die Sache ganz sauber erstmal beendet wird, damit ich dann in die intensiven Gespräche mit einem neuen Verein gehen kann. Und erst als das Konstrukt beendet war, sind wir dann auch wirklich in die Details gegangen und dann war es so, dass der ein oder andere im Verein mich wirklich überzeugt hat, dass das eine gute Herausforderung ist. Und das ist eine Herausforderung, weil es ist kein gestandener Kader, der jetzt auf dem Platz steht. Das ist ein Umbruch, das muss man auch so sehen. Und die Liga wird dieses Jahr stärker als je zuvor. Das muss man auch sehen, wenn man die Absteiger und Aufsteiger sieht, wird es dieses Jahr ein hartes Programm. Und ich mag Herausforderungen, ich mag es einfach, wenn man etwas aufbauen und entwickeln kann und deswegen habe ich das dann auch gerne angenommen.
Stichwort aufbauen und entwickeln, sind ja, du sagtest es ja schon, es gab einen Umbruch, das heißt, sind auch viele Neuzugänge gekommen. Ich nehme an, du warst da auch mit eingebunden, zumindest ab dem Zeitpunkt, wo du dann also bei uns auch unterschrieben hast. Wie können wir uns das vorstellen? Sprecht ihr euch dann untereinander ab? Tauscht ihr euch da aus? Bist du bei den Verhandlungen bezüglich neuer Spieler direkt involviert?
Ja, also generell ist es so, dass ich mit den Abgängen von hier noch nichts zu tun hatte und mit den Neuzugängen, die vor meiner Zeit getätigt wurden, natürlich auch nicht, weil wie gesagt, ich war selber im Abstiegskampf mit Chemnitz und da muss man wirklich jeden Prozent aufbringen für sein eigenes Team und seinen eigenen Verein. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass Jochen und Tim, also die Leute, die im sportlichen Bereich das Sagen haben, eine Vorauswahl treffen und mich dann im Final mit einbeziehen, um dann wirklich zu sagen, okay, der Spieler ist interessant, der passt ins Profil, was hältst du davon? Und dann bin ich der dann am Ende dann auch noch sagt, ja, könnte mir gefallen oder gefällt mir. Und die Vertragsdetails, damit habe ich dann gar nichts zu tun.
Aber hast du auch schon irgendwie Spieler, also sozusagen vorgeschlagen? Also zum Beispiel Garcia oder
Nein, Garcia kam ja, nachdem ich auch unterschrieben hatte. Ja. Also das war ja klar, weil Rafa ist ein Spieler, den man kennt in der Liga, den muss man nicht vorschlagen. Das ist ein Spieler, der auf Quote kommt, auf der Außenposition, der enorme Fähigkeiten hat. Und da bin ich froh, dass der Verein jetzt im Nachhinein den Spieler schon quasi vor meiner Zeit anscheinend kontaktiert hatte. Aber ich, wie gesagt, dann erst im Nachgang, weil einfach die Situation sich so ergeben hat, dass ich ja selber erstmal wissen musste, was ist überhaupt los in meiner persönlichen Situation. Ja. Und die konnte ich halt einfach nicht vorhersehen, weil der Abstieg, der kam ja auch überraschend.
Ja, du hast gesagt, uns fehlen noch zwei Stürmer. Auf was für einen Spielertyp bei den Stürmern dürfen wir uns freuen oder was bevorzugst du da?
Also bevorzugen tue ich immer die Stürmer, die das Tor treffen.
Also wir brauchen so einen Geheimtipp. Kaffee.
Ja, also das sind mir die Liebsten, die wissen, wo das Tor steht. Nein, aber im Großen und Ganzen geht es doch einfach darum, dass wir sagen, wir brauchen jetzt jemanden mit einer gewissen Erfahrung in der Liga, mit einer gewissen Quote, wo wir sagen können, okay, der hat es schon nachgewiesen, weil wir haben auf vielen Positionen Entwicklungsspieler, wo wir uns viel erhoffen können, aber ob das dann wirklich aufgeht, das weiß man nie. Natürlich habe ich in meiner Vergangenheit immer gute Spieler ausgebildet, die auch höher weggegangen sind, aber das ist ja auch nicht gang und gäbe. Und gerade auf der Stürmerposition darf man nicht auf eine Wundertüte setzen, sondern da brauchen wir wirklich jemanden, der nachgewiesen hat, in der Liga oder eine Liga höher, habe ich es schon mal gezeigt und ich werde es auch hier nochmal beweisen.
Wie zum Beispiel Terence Boyd?
Wäre ein super Kandidat, aber soweit ich weiß, nicht zu haben. Ne? Das ist halt leider schade, aber das ist natürlich ein Kaliber, den könnten wir uns gerne vorstellen hier in unseren Reihen. Ja.
Aber wie soll denn generell, weil du jetzt, klar, Stürmer, die treffen, aber wie soll sich denn so dein Offensivspiel überhaupt gestalten? Also was für ein Offensivspiel stellst du dir vor und dann natürlich dementsprechend, ne, muss ja auch der Stürmer verpflichtet werden.
Ja, ist richtig. Also es ist so, dass wir schon versuchen, den Ball so lang wie möglich in unseren eigenen Reihen zu halten, aber trotzdem mit der nötigen Zielstrebigkeit und Struktur, dass das Spiel nach vorne ausgelegt ist. Also wir spielen keine Ballzirkulation des Zweckes wegen, sondern um nach vorne zu kommen und schnell den Gegner vielleicht in Umschaltmomenten oder in einem flüssigen Spielaufbau, geordneten Spielaufbau zu überraschen. Und das ist eigentlich auch schon alles. Also es geht immer darum, dass jeder so mutig wie möglich seine Situation ausspielt, so kreativ wie möglich ausspielt, aber in einer klaren Struktur.
Okay, jetzt hast du ja relativ viel, so was man hört zumindest, ich habe jetzt nur die Pokalspiele gesehen, da war das schwierig zu beurteilen, schnelle Spieler auch verpflichtet, also es soll mehr Schnelligkeit, das würde ja auch so auf ein gewisses Konterspiel oder auf ein starkes Umschaltspiel hinweisen.
Ja, oder auf Pässe in die Tiefe, die man erlaufen muss. Ne? Also es ist generell immer ein Vorteil, wenn du athletisch starke Spieler hast. Mhm. Ganz klar, weil der Fußball einfach auch davon lebt, sich von seinem Gegenspieler wegzulösen. Ob es jetzt eine Antrittsgeschwindigkeit ist, ob es dann eine Endgeschwindigkeit ist, das ist jetzt mal dahingestellt. Ich mag auch, wenn Außenspieler mal nach innen ziehen, zum Beispiel in Onur ist ja ein Spieler, den wir geholt haben, der kann außen spielen, als auch auf der 6 spielen. Und das ist aber ein Spieler, wenn ich den außen stelle, der zieht lieber in die Mitte. Also der bespielt die 8er-Räume, die 10er-Räume. Mhm. Dafür habe ich dann einen schnellen Außenverteidiger hinten dran, der ihn überläuft und den er einsetzen kann. Mhm. Also da muss man variabel sein. Ich denke, sonst ist man auch zu ausrechenbar. Aber es geht schon dahin, dass wir sagen, Athletik ist schon ein großer Bestandteil. Und vor allem Schnelligkeit, gerade auch im Defensivverhalten, weil du hast es auch mit schnellen Gegenspielern zu tun. Und da wollen wir einfach keinen Nachteil haben.
Mhm. Du hast es so ein bisschen schon angedeutet. Einige unserer Fragesteller, der Hallo Genscher, der Brandlu zum Beispiel, die haben beide die gleiche Frage gestellt. Wie flexibel wird unser Team sein? Gibt es, können wir unterschiedlich reagieren? Brandlu fragt zum Beispiel, welche verschiedene Formationen, 4-2-3-1, 4-4-2, 3-5-2, kannst du dir vorstellen? Ja, erzähl mal ein bisschen.
Ja, das ist einmal ein Stück weit dem Gegner geschuldet, dann natürlich geschuldet, wie kommst du ins Spiel rein, wie sind deine Spieler drauf, was hast du für ein Gefühl als Trainer außen. Wir reden bei einem System nicht von der Grundordnung, das sind ja alles Grundordnungen, die statisch sind, weil ein 4-2-3-1 wird im Ballbesitz auch zu einem 4-1-4-1 oder einem 4-3-3 oder zu einem 2-6-2, das kann man so nie sagen, das sind alles nur, ich sage jetzt mal, Nummern, die da stehen, die statisch angelegt sind. Entscheidend ist das Spielsystem, wie man es gestaltet, und da haben wir gesagt, dass wir viele Lösungen anbieten möchten im Offensivspiel und im Spielaufbau. Inwiefern das dann alles auch aufgeht, muss man sehen. Ist ja noch ein laufender Prozess. Wir sind jetzt gerade mal 2,5 Wochen in der Vorbereitung, haben jetzt gerade mal 3 Testspiele absolviert, also 2 Pokalspiele, 1 Testspiel absolviert, also 3 Spiele. Und da ist es noch zu früh zu sagen, was können wir am Ende dann wirklich erwarten.
Mhm. Aber können wir zum Beispiel so in der Abwehr schon eine Viererkette erwarten? Weil es heißt ja auch, dass ein linker Verteidiger noch kommen soll. Mit Kostli wurde ein starker rechter Außenverteidiger als ja, Ersatz oder wie auch immer, wie sich das mit Marx gestaltet. Können wir da schon so eine Viererkette, ist das schon so das Grundmodell und dass sich dann vielleicht in der Offensive ändert?
Ja, also generell ist es so, dass ich mit einer Viererkette sehr gute Erfahrungen gemacht habe, aber trotzdem der Mannschaft auch immer nochmal mitgebe, mit einer Dreierkette zu spielen, weil wenn du merkst einfach, dass der Gegner durch die Mitte sehr präsent ist und deine Restverteidigung nicht gut steht, dann ist es oftmals besser, wenn du sagst, okay, wir stellen auf eine Dreierkette um. Mhm. Ja, dann hast du einfach ein klares Zentrum, du hast eine klare Restverteidigung und da muss der Gegner sich erstmal was Neues einfallen lassen, das heißt dann das Spiel über außen, und dann ist es so, dass du den Gegner in einen Plan B zwängst. Also wenn er sagt, er möchte gerne über das Zentrum spielen und du schließt das Zentrum in dem Moment so, dann muss er in eine andere Situation kommen und die ihm vielleicht nicht so gut gefällt und uns dann besser liegt. Also mit Umstellung kann man viel bewirken, teilweise von außen, aber im Großen und Ganzen ist die Viererkette eigentlich so das favorisierende Kettensystem hinten raus.
Das heißt, also ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass wir auch einige Spieler verpflichtet haben, die sehr flexibel einsetzbar sind. Ich nehme an, das ist kein Zufall, sondern ihr habt es einfach so gewollt, um gerade so auch flexibel spielen zu können, nehme ich an, oder?
Genau, richtig, ja. Also es ist in der Offensive meist so, dass die Leute 2 Positionen spielen können. Und da braucht man halt, wie eingangs gesagt oder wie vorhin gesagt, dass wir sagen, wir wollen schnelle Leute haben, wir wollen ballsichere Leute haben. Und dann muss halt im Spiel alles zusammenpassen, sodass die Jungs auch in ihrem Stärkenbereich eingesetzt werden.
Kann man, Hallo Genscher fragt, kann man so sagen, dass wir eher versuchen, unser System zu spielen? Oder ist es auch eine Option, einfach auf andere Teams generell mal zu reagieren?
Also man kann im Fußball nie sagen, es gibt nur das eine. Mhm. Also wir versuchen, unser Spiel durchzudrücken, das ist klar. Aber du musst trotzdem in der Defensive schauen, was der Gegner macht, und musst dein Anlaufverhalten anpassen. Weil der Gegner auch Ideen hat, der Gegner auch sehr gut Fußball spielen kann und auch Lösungen findet. Und da musst du einfach schauen, wie nimmst du diese Lösungen raus. Und da gilt es einfach dran zu arbeiten, dass man sagt, okay, Anlaufverhalten müssen wir gegen den Gegner so spielen. Pressing, Fallen oder Lenken, wie man auch immer man das nennen möchte, müssen wir bei dem Gegner vielleicht so anlegen und bei dem anderen anders anlegen. Das ist halt so da, wo es drum geht. Aber im Großen und Ganzen, in der Spielstruktur, wollen wir schon versuchen, unser Spiel durchzudrücken, bis auf die kleinen Nuancen.
Mhm. Jetzt hat Dritte Liga Boss eine, finde ich, sehr interessante Frage gestellt. Und zwar stehen im Champions League Halbfinale drei deutsche Trainer und mit Jürgen Klopp ein weiterer Trainer, der jetzt, glaube ich, gerade Trainer des Jahres wurde in England. Und alle vier Trainer spielen eine, praktisch ein Spiel, in dem immer Ball und Gegner zu hetzen sind, sozusagen, oder immer extrem gepresst werden. Man hat es, glaube ich, zum Beispiel auch, bei welchem Spiel war das, glaube ich, Man City gegen Real, wo die Verteidiger immer unter Druck gesetzt werden.
Oder bei Bayern gegen Barcelona natürlich. Die haben ja auch ein unheimliches Pressing gespielt, ja.
Genau. Und da wäre jetzt die Frage, was hältst denn du von diesem Ansatz?
Ja, ich finde, das ist ein super Konstrukt und das spielen wir ja in unserer Pressingzone auch so. Also bei uns heißt das dann auch, du hast Ruhephasen nur bei Einwurf oder im eigenen Ballbesitz. Ansonsten gibt es nur Feuer in unserer Pressingzone. Die Höhe der Pressingzone wird je nach Gegner verändert. Und wie ich gesagt hatte, das Anlaufverhalten auch, wo gepresst wird. Aber generell heißt es, wenn der Ball in die Zone kommt, dann ist wirklich Feuer unterm Dach. Und da muss gejagt werden, bis der Ball da ist. Und dann von daher sind diese Prinzipien, die diese vier Trainer leben und wie sie es leben, sind für mich einfach auch die Bestätigung, dass es der modernste Fußball ist. Mhm. Der modernste Fußball besteht aus viel Laufleistung, sehr viel Laufleistung. Wenn man sieht, wie viel Laufleistung Liverpool abruft mit 13, bis zu 13 Kilometer pro Spieler und da nimmt sich keiner raus. Also da ist ein Salah, da ist ein Firmino, da ist ein Mané, die alle diese Laufleistung abrufen, die siehst du vorne und hinten. Und das ist halt einfach ein Zeichen, dass dieser Fußball einfach der effektivste ist. Also ich finde das sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Okay,
ja, das ist nochmal ein... Man muss aber auch sagen, man braucht die Spieler dafür. Ne? Ja. Wenn du jetzt ein Team hattest, was vorher mehr im Ballbesitz Fußball gespielt hat, dann ist es schwer, die aggressive Spielweise reinzubekommen. Das ist ein Prozess, der ist mittelfristig angelegt, weil du änderst ja dein Spiel. Also wenn du jetzt Ballzirkulation spielst, dann bist du viel in der Grundlage unterwegs und so ein bisschen in einem moderaten Tempo. Und wenn du jagst, dann hast du unwahrscheinlich viele Sprints im Spiel. Und man konnte das auch bei Leipzig in der Anfangsphase sehen, dass sie viele Verletzungen haben, weil der Körper muss sich erstmal auf die Umstellung der Spielweise einstellen. Und es ist ein Unterschied, ob ich, keine Ahnung, 25 Sprints im Spiel mache oder eine 60 Sprints im Spiel mache. Ne? Also ein Sprint wird immer über 19 km/h gerechnet und das muss man berücksichtigen. Also ich kann nicht zu einer Mannschaft kommen und sagen, du bist jetzt Barcelona und du spielst jetzt den Stil von Liverpool. Deswegen sieht man, dass die guten Trainer sich immer die Spieler dafür holen, die das dann auch umsetzen können. Ja? Und das ist das Entscheidende. Welchen Kader hast du? Und es ist kein Wunschkonzert, dass man sagt, ja, jetzt will ich aber mal das spielen, das wird nicht funktionieren. Sondern du brauchst die Spieler dafür und deswegen sage ich immer, das Spielsystem und die Prinzipien in dem System richten sich nach den Spielern.
Und wir haben jetzt die Spieler oder zumindest viele Spieler verpflichtet, die, glaube ich, so ein System auch spielen können, beziehungsweise, so habe ich zumindest den Eindruck, und wir hatten sie ja auch vorher schon, also wir hatten ja auch so ähnlich auch schon gespielt. Eine Frage habe ich dazu, und zwar, du hast es schon angedeutet, Leipzig hatte viele Verletzte am Anfang der Saison, weil sie sich umstellen mussten, weil das intensiv ist, die Spielweise. Wir hatten das Problem auch letzte Saison, dass wir einen relativ kleineren Kader hatten, was dann gerade in der Corona-Phase uns ein bisschen auf die Füße gefallen ist. Ich nehme an, du wirst auch versuchen, einen möglichst größeren Kader diese Saison zu haben, damit so ein Problem vielleicht vermieden werden kann, oder?
Ja, also einmal hatte ich nicht die Zeit von Nagelsmann gemeint jetzt bei Leipzig, sondern vorher bei Rangnick, als das komplette Konstrukt umgestellt wurde.
Ja.
Bei Nagelsmann ging es noch, war noch überschaubar mit den Verletzungen. Das war mal die ein oder andere Muskelverletzung, aber das war jetzt nichts Weltbewegendes. Bezüglich der Ausfallzeiten in der letzten Saison muss man sagen, da kann man überhaupt gar nicht einen Ansatz finden, weil die Corona-Zeit und dieses Pensum, was wir gefahren haben, alle drei Tage zu spielen, das ist abnormal. Und das ist auch nicht, das war auch keine gute Idee, in diesem kurzen Takt das durchzuziehen. Man hätte das dann ruhig nochmal 2-3 Wochen nach hinten verlängern können, weil wenn du bis zum 4.7. spielst, kannst du auch bis zum 15. oder 20. spielen, dann wäre das auch noch in Ordnung gewesen und man hätte ein bisschen an die Gesundheit der Spieler gedacht, weil das war schon, muss man wirklich sagen, ein krasses Programm und das hat man einfach bei den Mannschaften gesehen dann hinten raus, die einen kleinen Kader haben, die hat es dann so ein bisschen aufgefressen. Und jetzt, man lernt zwar aus seiner Situation, aber man hätte sie ja damals auch nicht verändern können, weil in der Situation keiner damit gerechnet hat und das Transferfenster ja auch zu war. So. Und jetzt sind wir in der Situation, wo wir sagen, okay, wir wissen, dass wir die Winterpause fast durchspielen müssen. Wir wissen, dass wir mit den ganzen Pokalspielen jetzt auch schon viele Spiele vor der Brust haben. Und wir werden unseren Kader so aufstellen, dass wir, denke ich, auch gut durchkommen werden.
Wie groß ist die Herausforderung für dich mit dieser nicht vorhandenen Winterpause? Ist die extrem oder kann man sich da jetzt doch da noch relativ viel Zeit, ist in Anführungszeichen, doch ganz gut drauf einstellen?
Ja, ich denke, dass nach Corona uns nichts mehr überraschen kann. Also dieser Takt, der ist einfach so krass gewesen. Du musst überlegen, wenn du alle 3 Tage spielst, plus die Reisen, die dazukommen, stundenlang im Bus. Und es war eine interessante Zeit, aber es war auch eine Zeit, die einen sehr, sehr beansprucht hat. Und die Winterpause dann, was haben wir da? Ja, da haben wir auf jeden Fall
2 Wochen oder so.
2 Wochen Pause, die haben wir. Ja, man kann Weihnachten genießen, vielleicht ins Neujahr noch so ein Stück weit schlittern, wenn man Glück hat. Und dann geht's weiter. Also ich denke, das wird eine entspannte Zeit werden.
Okay, das heißt, das Ziel der Kadergröße wäre vielleicht für dich dann?
Hatte ich ja gesagt, 22 plus 3 oder 24 plus 3. Je nachdem, was sich ergibt, auch im Jugendbereich, was können wir hochziehen, wer ist wie weit, und dann schauen wir, dass wir dort vielleicht auch den einen oder anderen Diamanten erwischen, den wir hochnehmen können.
Hast du da schon jemanden im Blick aus dem Jugendbereich?
Wir haben ja immer Spieler dabei, also wir hatten jetzt 4 Spieler in der Vorbereitung dabei, jetzt haben wir derzeit noch 2 dabei aus der U23. Und
das wer ist das? Ich habe das gar nicht mitbekommen.
Das ist einmal der Schaller,
ja.
Das ist der Stürmer vorne, ja, drin, genau, der jetzt auch die zum Einsatz kam des Öfteren. Und dann haben wir den Leons auf der rechten Seite, ist ein junger Spieler, ist ein U-Spieler,
ja,
der die rechte Seite vorne und hinten spielen kann, und sind interessante Spieler, die auch bei uns erstmal im Trainingstag drin bleiben.
Ja. Und es wird auch so sein, dass die Jugendspieler immer auch, also die U23-Spieler öfters einfach bei euch mittrainieren? Ob die dann
im Kader kommen? Nur wenn es Sinn macht, ne? Also wir sind ja jetzt kein Hobbyverein, der mal sagt, kommst mal vorbei und spielst mal Fußball. Also wenn, wenn mir jetzt der Trainer Oskar Corrociano sagt, pass auf, der spielt bei mir super, nimm den mal mit hoch, guck dir den mal an.
Ja.
Oder ich gucke mir selber Spiele an und finde was Interessantes an einem Spieler, egal ob bei der U19 oder U23, dann sind wir immer offen, die Spieler hochzuziehen. Und man sieht ja auch in der Vergangenheit auch, dass ich Jugendspieler immer wieder fördere und gut rausbringe und die auch viele Spielzeiten bekommen. Aber es muss sich auch ergeben. Man darf nicht vergessen, dass die U23 auch in der Liga spielt. Da trainieren die halt in der Regelwoche vielleicht nur 3 oder 4 Mal. Und wir sind im Profifußball. Wir trainieren bis zu 6-7 Mal plus die Spielzeit. Das ist ein anderes Niveau. Und da muss man den Spielern die Zeit geben, sich zu entwickeln. Aber sie auch schon, ich sag mal, behutsam aufzubauen unten, dass sie zumindest physisch schon den Anschluss finden.
Okay. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, Max, willst du noch eine? Okay, dann würde ich mal sagen, ich würde gerne weitergehen, wenn es okay wäre. Und zwar mal Richtung Trainerteam. Und zwar haben wir da ja einen ganz neuen, ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt sozusagen. Vielleicht einfach, wer ist Maximilian Mehring? Wie kamt ihr auf ihn? Und vielleicht, was für ein Trainertyp er ist.
Ja, Max ist ein Typ, den ich mir in der Vergangenheit auch so ein bisschen als Co-Trainer hochgezüchtet habe. Also ich habe ja vorhin mit Christian Tippert gearbeitet, der Ex-Spieler war und unerfahren war. Ich habe mit Markus Prenzka gearbeitet, der Ex-Spieler war und unerfahren war. Ich mag es, mit strategischen Spielern zu arbeiten, weil die das Spiel einmal vom Feld aus kennen. Sie kennen die Stimmung in der Kabine und wissen, wann sie wie vorgehen müssen und sich mit den Spielern austauschen. Deswegen war das schon mal sehr interessant. Max war ein Spieler damals gewesen, da war ich Co-Trainer bei Alexander Schur gewesen, bei Eintracht Frankfurt, und da war er Spieler bei uns. Und seitdem kennen wir uns. Und nach dem Gespräch, das wir hier geführt haben vor Ort, hatte ich direkt einen guten Eindruck, und ich denke, dass er sehr innovativ ist. Ich denke, dass er auch eine klare Meinung entwickeln wird, und wie gesagt, vom Gesamtpaket hat das einfach ganz gut gepasst.
Mhm. Bist du eher so ein Typ, der dann zum Beispiel jetzt, also wo man sagt, okay, ich bin ganz klar der Chef, ja, oder ist es eher so ein, wie soll ich denn sagen, mehr ein stärkeres Miteinander? Also hast du da
Ja, also nach außen und vor der Mannschaft auf dem Platz, natürlich bin ich der Chef, ich habe das letzte Wort, und mir ist immer wichtig, dass das so auch gemacht wird, wie wir es zusammen besprechen. Mhm. Also es ist dann schon generell so, dass wir jede Trainingseinheit vor und nach besprechen, und jeder kriegt seinen Part in der Trainingseinheit, und wir gehen auch erst dann raus, wenn wir alle sagen, ja, das ist heute, das macht Sinn, also diese Trainingsübung so und so anzuwenden, und jeder genau weiß, was er zu tun hat und sich dann auch in seiner Aufgabe wohlfühlen kann. Das ist ja immer ganz entscheidend. Aber trotzdem ist es so, dass wenn man manchmal zwei Meinungen hat, die hatten wir bis jetzt noch nicht, weil es ja noch ein junges Trainerteam ist, und ich von meiner überzeugt bin, dann setze ich natürlich am Ende meine durch, weil ich bin ja auch der, der den Kopf dafür hinhalten muss. Ja. Und deswegen möchte ich das dann auch so haben, wie ich das gerne hätte. Aber ich bin immer offen für Kommunikation, für Kritik und freue mich natürlich, wenn wir einen guten Austausch haben, der auch mal in eine andere Richtung geht. Also deswegen war mir auch die Verpflichtung von Max sicher wichtig, weil ich einfach glaube, dass Max jemand ist, der auch mal sagen kann, ich würde das jetzt anders machen. Ja? Und dann frage ich, warum würdest du es anders machen? Und wenn das Sinn ergibt, dann machen wir es halt auch anders. Ja? Weil ich bin nicht der, der den Fußball erfunden hat, sondern ich bin der, der das Beste für die Mannschaft will. Und darum geht's.
Du sagtest noch, Max ist ein innovativer Trainer. Was bedeutet das? Also was heißt das konkret?
Das bedeutet, dass ein Trainer mitdenkt. Das bedeutet, dass ein Trainer, wenn ich ein Thema vorgebe, sich Übungen dafür einfallen lassen kann. Ja? Es gibt Leute, die ziehen sich ein Buch raus und sagen, die Übung mache ich jetzt, weil die zum Thema passt. Ja. Aber das machen wir nicht. Also wir entwickeln eigentlich unsere Trainingsübung. Ja? Und dann gilt es halt darum, das Spiel nahezu hinzubekommen. Also wie passiert es im Spiel, mit wem und wo passiert es. Und aus diesen drei Dingen kannst du eigentlich jede Trainingsübung quasi runterbrechen. Und dann geht es darum, wie denkt jemand mit. Also wenn ich ein Thema durchkriegen will, Beispiel, ich will Zweikampfverhalten schulen und ich sehe, die Jungs kommen nicht in die Zweikämpfe raus. Welche Provokationsregeln kann ich im Training noch verändern, damit ich in mein Thema reinkomme, um das auch zu erfüllen? Ja? Und da ist es halt wichtig, dass du jemand hast, der diesen Horizont hat, um zu sehen, was passiert. Also der dann zum Beispiel direkt vorschlagen würde, ist jetzt ein Beispiel nur, wir würden das Feld einfach kleiner machen. So. Mhm. Oder du hast es vielleicht mit einer Überzahl gespielt und musst es dann auf eine Gleichzahl anpassen, zum Beispiel. Mhm. Oder ein einfaches Beispiel, du willst Flügelspielen produzieren, wie machst du das? Oder provozieren. Stellst du einfach ein Tor in die Mitte, schon baut sich der Gegner weiter um die Mitte auf und du kriegst die außen frei. Ja? Das sind so kleine Beispiele und die erwarte ich einfach von meinem Trainerteam, dass die da auf Zack sind und sagen, okay, pass auf, wir bauen das und das im Vorfeld ein, gucken, dass das dann auch so zustande kommt und in der Trainingsform aber auch sehen, okay, das und das klappt nicht, ich bin selber in der Lage, die Übung ans Laufen zu kriegen. Zum Beispiel.
Okay, ja, interessant. Patrick, dann lass uns doch noch, wenn wir gerade beim Trainerteam sind, zwei waren ja auch schon da vorher, der Dennis Tiano und der Findeisen, unser Athletiktrainer. Wie kommst du mit den beiden zurecht? Wie läuft da die Zusammenarbeit bisher?
Auch sehr gut. Also Dennis ist ja auch ein sehr innovativer Typ, der mit den Torhütern extrem geile Sachen macht, muss ich sagen. Also der lässt sich viel einfallen, hat immer viel Material dabei. Ja, letztes Mal war eine Plane auf dem Trainingsplatz mit Wasser, wo er dann drauf geschossen hat, dass der Ball halt eine andere Beschleunigung kriegt und die Reaktionsfähigkeit schneller wird. Und ist auch einer, der genau da reinpasst in dieses Trainerteam. Mhm. Und mit Findi haben wir noch einen sehr jungen Athletiktrainer, der aber auch sehr wissbegierig ist und ein hohes Engagement hat. Und da sind wir jetzt auch dran, dass wir quasi auch ihn unterstützen in seiner Trainingsarbeit und diese Dinge genau besprechen und ihn da einfach auch weiter und fortbilden auf der Position, weil der Athletiktrainer, der hat ein extrem großes Spektrum und ist ja verantwortlich für viele Dinge im Fußball, die Basis eigentlich. Ja. Und da muss man natürlich 100% also 100% nicht nur die Leidenschaft dafür haben, sondern auch das Wissen. Und Findi hat das gut gemacht jetzt in der Zeit, ist sehr aufnahmefähig und setzt das auch sehr gut um.
Okay, du hast auch über den Dennis gesprochen. Da hat der Brandlo die Frage, der Dennis Tiano hat ja auch mal vor kurzem in einem Interview gesagt, dass er quasi sich auch als Co-Trainer mit besonderen Aufgaben sieht, weil das nicht mehr das althergebrachte Torwarttraining ist, wo quasi nur jemand da ist, der den Ball aufs Tor knallt, sondern das ist ja heute was ganz anderes. Würdest du das auch so sehen und wird es auch zukünftig so bleiben, dass er quasi unter dir auch so quasi eine größere Aufgabenkompetenz hat?
Nein, also ich denke, dass der Aufgabenbereich um drei Keeper fit zu machen und wirklich startklar zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort hinzubekommen, das ist schon ein Riesenaufgabenfeld. Mhm. Und das darf man nicht unterschätzen. Man denkt immer, da wird ein bisschen rumgesprungen, ein paar Bälle aufs Tor geschossen von außen wahrscheinlich. Aber wenn ich sehe, wie er die Trainingsarbeiten vorbereitet, wie er die ganzen Sachen analysiert, es hat auch immer eine Kamera draußen, um mit den Keepern die Nachbesprechung auch dann visuell vorzunehmen, sodass sie ihre Stärken, Schwächen kennen. Also ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass im Profifußball ein Torwarttrainer noch die Zeit hat, um als Co-Trainer zu arbeiten.
Ja, ich glaube nicht, dass er das so gemeint hat, dass er ein Co-Trainer im klassischen Sinn ist, sondern dass er quasi nicht nur rein beschränkt ist auf das Torwarttraining, sondern auch quasi mit den Verteidigern was mit einbezieht, wie die mit den Torhütern spielen.
Er hat das so gemeint, dass er auch fürs Aufbauspiel so ein bisschen mit zuständig ist als Tormann-Trainer, weil das geht ja auch teilweise, also oder öfters vom Tormann aus. Das meinte er, glaube ich, damit. Ich glaube, er meinte jetzt nicht so reines Co-Trainer sein, sondern so diese Spieleröffnung. Genau. Mhm.
Ja, also Thema Spieleröffnung, ab dann, wenn es um die Innenverteidiger geht, also um die erste Linie, dann ist es Aufgabe des Trainerteams, das einzuspielen. Aber der Torwart ist ein ganz wichtiger Bestandteil und deswegen ist es wichtig, dass er in die Dinge eingeweiht ist und dass er die Dinge auch mit uns natürlich auf dem Trainingsplatz durchführt, weil der Torwart der letzte Mann im Spiel ist und halt auch dafür zuständig ist, das einzuleiten. Und in dem Moment ist das immer ein Miteinander und mit Dennis passt das momentan sehr, sehr gut.
Mhm. Du hattest vorhin noch den Namen Tim erwähnt. Wer steckt denn da dahinter?
Ach so, das ist unser Kaderplaner. Ja, Tim Schork ist das. Der ist mit Jochen Kienz in der Kaderplanung zuständig, in der sportlichen Leitung aktiv und ist da auch ein sehr, sehr fleißiger Mitarbeiter, der jetzt nicht nur Spieler scoutet, sondern auch mal das ein oder andere Spiel und uns dann die Informationen rüberschickt und ist hat ein gutes Auge für Spieler und für Charaktere, würde ich mal so sagen.
Okay, dann würde ich das mal, wir springen mal ein bisschen weiter. Also, wie sieht denn deine Zielsetzung für die neue Saison aus? Wir sind ja relativ furios gestartet, am Ende ein mehr als respektabler 9. Platz, wobei das ja, glaube ich, in der Liga alles so eng beieinander ist. Also, wie ist denn deine Zielsetzung für die neue Saison?
Ja, also die Zielsetzung geht jetzt erstmal über die Vorbereitung. Also wir wollen natürlich verletzungsfrei wie möglich die Vorbereitung überstehen. Wir wollen gucken, dass wir sie alle auf ein Niveau bringen, dass sie auch für das erste Spiel fit sind und wir aus dem Vollen schöpfen können. Das ist das erste Ziel. Und dann ist unsere Zielsetzung wirklich Spiel für Spiel. Ja, weil wie gesagt, eine Zielsetzung können wir jetzt nicht nennen, weil wir unseren Kader noch gar nicht komplett haben. Das wäre utopisch, da jetzt irgendwas herbeizuwünschen. Weil es kein Wunschkonzert ist, ein knallhartes Geschäft. Und wir müssen einfach zusehen, dass wir uns da auf den Positionen verstärken und Spiel für Spiel denken und uns Spieltag für Spieltag und Training für Training einfach versuchen zu verbessern.
Also über Tabellenplätze wollen wir nicht reden vorab. Mhm.
Klassenerhalt, fangen wir mal so an und dann Abstiegskampf vermeiden.
Ich glaube, dass der Klassenerhalt dieses Jahr 47 Punkte bedarf, kann ich mir vorstellen bei der Liga. Und wie gesagt, Spiel für Spiel.
Na gut. Aber vielleicht dann anders, vielleicht mal nicht zu uns. Wer sind denn deine Favoriten für die
Saison? Also wenn ich mir die Kaderstruktur angucke und die Gegebenheiten, dann würde ich auf jeden Fall Dynamo Dresden zu den absoluten Top-Favoriten zählen. Ich würde mit Hansa Rostock behaupten, dass sie einen sehr guten Kader auf den Platz bekommen. Ich würde sagen, dass Wien Wiesbaden eine sehr erfahrene Mannschaft ist in der dritten Liga, die auch wieder mit einem guten, robusten Fußball mit Sicherheit für Aufsehen sorgen kann. Ja, und dann muss man schauen, wer da oben noch so mit reinrutscht. Ingolstadt hat die Voraussetzungen, einen guten Ball zu spielen. 60 München hat auch wieder einen guten Kader. Also das Problem ist, dass du dieses Jahr eigentlich kaum Mannschaften hast, die jetzt unten angesiedelt sind. Wenn ich meinen Ex-Verein anschaue, Viktoria Köln, jetzt haben sie Risse heute noch verpflichtet. Also der Kader, der jetzt da zusammengekommen ist, der ist auch aufstiegswürdig, muss man sagen. Und ansonsten hast du vielleicht noch den ein oder anderen, die ein oder andere Überraschungsmannschaft. Bayern 2 muss man mal gucken, wer als Trainer agiert, wer als Spieler da bleibt noch.
Die haben noch keinen, ne? Oder?
Bis jetzt ist noch keiner bestätigt, ja. Nein.
Ja. Okay, naja, sind wir mal.
Also in einige Mannschaften.
Okay, wenn wir über die Saison 2021, über die kommende Saison sprechen, gibt es auch noch ein Thema, und zwar das Thema Fans, Zuschauer. Wann glaubst du, ganz persönlich, gibt es das erste Heimspiel vor voller Ost?
Puh, das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich hoffe, desto schneller, desto besser. Ja, wir sehen ja, dass wir, habe ich ja auch immer gesagt, also ohne Fans macht das auch nur halb so viel Spaß und der Fußball lebt einfach von dieser Euphorie und von diesen Einpeitschen und von daher desto schneller, desto besser, aber ich kann da wirklich keine Prognose abgeben.
Kann keiner eigentlich richtig sagen. Ja. Du hast vielleicht letzte Saison auch schon mal den Waldhof natürlich kennengelernt durch die Gastspiele. Wie beurteiltest du den Waldhof generell so von den Fans her? Was ist so dein Eindruck?
Ja, sehr positiv, sonst wäre ich ja nicht hier als Trainer hergekommen. Und generell ist es immer gut, wenn du eine große Tradition hast. Und wenn du Fans im Rücken hast, die dann irgendwann wieder da sind, das ist ein Riesenvorteil meiner Meinung nach. Und ich denke, hier auch in der Region, also ich fühle mich hier sehr wohl und die Stadt ist schön. Und also ich denke,
gibt nichts Schöneres als Mannheim.
Gibt nichts Schöneres, genau. Ja, ich, also wie gesagt, ich bewerte das alles sehr, sehr positiv.
Wo, wie sieht es denn mit deiner Wohnungssuche aus? Willst du nach Mannheim ziehen dann endgültig oder lieber ins schöne Heidelberg? Oder?
nee, ich wohne hier direkt in Mannheim.
Ah, wohnst du? Ah, hast du schon?
Also ab dem 1.9.
Ah, cool.
Genau. Okay. Und auch nur 200 Meter vom Trainingsgelände, weil das ist das, wo ich abends aus dem Büro rausfalle und dann in die Wohnung falle und dann ins Bett direkt wahrscheinlich. Aber nein, ab dem 1.9. dann Wohnung in Mannheim.
Okay, Wilma Santos fragt, bekommst du was von Hype oder Hysterie hier aus dem Umfeld mit? Ich meine, momentan ist ja wenig Hype durch die ganze Corona-Situation, aber hast du da was mitbekommen?
Also ich muss sagen, es ist leider ist es ein bisschen wenig. Was ich mitbekomme, nur das, was ich aus der Presse höre oder jetzt aus dem Umfeld, so aus dem näheren Umfeld wahrnehme. Aber natürlich kommt die Wucht ja auch erst, wenn die Spiele losgehen und wir dann in die Phase eintauchen, wo es dann wirklich drum geht, vielleicht sogar schon am Samstag etwas mitzunehmen.
Ja, das ist doch...
Genau, reden wir doch über den Samstag, oder?
Pokal, gefürchtet von vielen Waldhof-Fans, leider. Was erwartest du von Samstag? Nöttingen, auch bekannt als Waldhof-Angstgegner. Wie gehst du damit um?
Ja, wir sind auf jeden Fall gewarnt. Wir haben den Gegner analysieren lassen. Wir haben oder analysieren ihn auch selbst noch im Nachgang. Und wenn man, ich sage jetzt mal, glaube dreimal gewonnen hat, den Pokal, und wir bisher zweimal, dann ist es so, dass wir da auf jeden Fall ein Ergebnis noch nachreichen müssen, und wir wollen einfach das beste Spiel abrufen, was momentan in unserer Macht steht, und wir werden alles dafür tun, dass wir auch die Leistung und die PS auf den Platz kriegen. Aber nochmal, das ist eine eingespielte Mannschaft, die auch Erfahrung hat mit höherklassigen Spielern. Es wird kein einfaches Spiel werden, aber wir sind der Favorit und wir wollen der Rolle gerecht werden.
Wenn man sich umhört in Fankreisen, gibt es viele, die sagen, meine Güte, das wird schwer gegen Nöttingen. Und zwar vor allem auch deswegen, weil uns noch ein Stürmer fehlt, so ein richtiger Stoßstürmer, der da vorne in der Box ist. Gibt es denn noch eine Hoffnung, dass wir bis dahin jemanden kriegen? Nee.
Also die Hoffnung kann ich euch allen nehmen. Also einen Stürmer werden wir bis dahin nicht verpflichten. Ich hoffe, dass wir auch so eine schlagkräftige Truppe auf den Platz stellen können, um da mithalten zu können.
Okay.
Also bitte.
Inwieweit sind die Pokalspiele auch, weil wir spielen ja auch gleichzeitig den Pokal von dieser Runde, während wir den alten Pokal spielen. Wie weit sind die Pokalspiele auch irgendwie ein kleines Testspiel für dich? Wie weit kann man das als Testspiel nutzen mit dem Druck, dass man doch trotzdem gewinnen muss?
Beziehungsweise welche Erkenntnisse
also, genau.
Ja, es ist unwahrscheinlich schwer. Also das ist eine unwahrscheinlich schwere Vorbereitungsplanung, muss ich sagen. Punkt 1, du konntest die Corona-Pause, die ja dann wirklich relativ kurz war aufgrund der Pokalspiele, nicht richtig nutzen. Das heißt, die Spieler sind immer noch auf einem Level, wo sie vielleicht noch die ein oder andere Pause benötigt hätten. So, jetzt hast du das Problem, du musst eine Vorbereitung fahren, wo du die Spieler fit kriegst, aber du musst trotzdem die Spiele irgendwie gewinnen. Das bedeutet, diese Drucks an Pflichtspielen, die dann auch jetzt mit unterklassigen Mannschaften sind, die geben dir nicht so viele Erkenntnisse, weil die Jungs nie auf 100% auf so ein Spiel eingestellt sind, weil wir ja immer noch in der Vorbereitungsphase sind und viele andere Themen aufarbeiten müssen. Mhm. Ja? Und gerade körperliche Themen auch. Du musst eine Basis schaffen, um keine Verletzungen zu riskieren. Und diese Basis kostet halt einfach Kraft. Jetzt ist es natürlich so, dass man sagt, okay, jetzt schätzt du die Mannschaften ein. Wir hatten jetzt einen Siebtligist jetzt gehabt. Dann sagst du dir, okay, wir müssen jetzt gucken, dass wir in der Situation das Spiel gewinnen, aber du kannst die Mannschaft nicht zwei Tage oder drei Tage vorher so rausnehmen, dass sie sagen, die haben den nötigen Frischezustand, weil dann verlierst du zu viel Kapazität in den Dingen, wo du nacharbeiten musst. Und deswegen ist es unwahrscheinlich schwer, weil Testspiele in dem Sinne sind dann entscheidend wichtig, wenn du was Richtiges einspielen willst. Und da brauchst du auch eine Liga, sage ich mal, die nicht auf Augenhöhe ist, vielleicht eine Liga drunter, aber wo du sagst, das ist ein richtiger Maßstab. Der Unterschied ist ja, dass ein Gegner, wie wir es jetzt in dem Pokalspiel gesehen haben, die stehen halt mit 10 Leuten hinten drinne und versuchen zu verteidigen und dann mit einem Konter oder mit einer Standardsituation nach vorne zu kommen. Aber das ist nicht das, was uns in der Liga erwartet. Also brauchst du Mannschaften, die das spielen, was dich in der Liga erwartet. erwartet. Das heißt, an mutigen Fußball, einen aggressiven Fußball, und dann daraus kannst du Erkenntnisse ziehen. Jetzt spielst du auf zwei Kunstrasenplätzen. Das heißt, nochmal eine brutale Umstellung für den Körper, für die Muskulatur. Das unterschätzt man total. Aber die Jungs, wenn die von einem Rasen auf einen Kunstrasen ausweichen, ist das eine komplett andere Struktur, die Muskulatur beansprucht. Und es ist extrem anstrengend. Und deswegen wünsche ich mir normalerweise eine Vorbereitung, die man super durchplanen kann, mit den Gegnern, die in Frage kommen für den Stand, den du momentan hast, und nicht den Druck zu haben, gewinnen zu müssen. Ja, weil du einfach diese Anspannung auch, oder die Mannschaft ja auch diese Anspannung so ein bisschen mitnimmt, und das hat in der Vorbereitung in dem Sinne nichts zu suchen, weil du willst zwar die Anspannung am Spieltag haben, aber du willst nicht das am nächsten Tag lesen, ja, jetzt sind sie wieder aus dem Pokal ausgeschieden, ja, jetzt geht's schon wieder los oder sowas. Das brauchst du nicht, sondern du brauchst einen guten Flow und du brauchst positive Leute um dich herum und die das halt auch einfach leben. Deswegen ist es schwer, diese Vorbereitung zu planen, weil wir wirklich mit 5, 6 Pokalspielen da zugepflastert sind und wir müssen trotzdem gucken, dass wir es hinkriegen.
Wie sieht denn eigentlich, weil du gesagt hast, es ist so schwer, die Spieler gerade fit zu kriegen, wie sieht denn jetzt eigentlich so modernes Konditionstraining aus? Also ich weiß noch, ich kenne es noch aus meiner Zeit von Spielvereinigung Sandhofen, wo wir dann halt einfach auf dem Acker gerannt sind oder da am Damm die ganze Zeit hoch und runter. Das war so die klassische, oder mal die Treppe hoch und runter, solche Sachen. Ist es so weiterhin, weil das so wirkt, oder gibt es da jetzt eigentlich mal innovativere?
Ja, ist jetzt jetzt gehen wir so auf Kartoffelacker und holen uns dann da die Kartoffel und die Spargel und die Blüten bei uns weg und rennen darüber.
Ja, so ungefähr. Und,
ja, also es gibt ja viele Methoden. Ne? Also ich kann nur die Methodik sagen, die wir anwenden. Ja. Also natürlich holen wir die Mannschaft erstmal ran, gucken uns die Werte an und gucken uns an, in welchem Bereich sie aufarbeiten müssen. So, und dann musst du halt gucken, welche Spielform wählst du für das, was dir fehlt. Welche Laufbereiche musst du abdecken und zu welcher Intensität. Mhm. Also bei mir sind die Trainingseinheiten auch nach Intensitäten festgelegt, sodass ich genau weiß, ungefähr was ich von den Spielern abfordern muss in der Einheit, und dann aufgrund der Häufigkeit der Trainingseinheiten ist es dann so, dass die Jungs zu ihren konditionellen oder physischen am besten Top-Bereich kommen sollten, weil es einfach jetzt, ich kenne das auch von früher noch, da sagt der Trainer, jetzt hast du einmal die Woche, sollst du rennen wie ein Vollidiot, hoch, runter, links, rechts, über Berg und Tal, und dann dachte er, bist du hier konditionell super und am nächsten Tag vielleicht noch spielen. Naja, das ist heutzutage halt schon ein bisschen moderner und angepasst auch, so dass die Jungs einfach auch keine Verletzungen davon tragen und du das trotzdem, ich sag mal, hinführend nach oben steigerst.
Also so den klassischen Waldlauf sozusagen.
Den gibt es immer noch.
Ja. Na gut.
Also zusammengefasst kann man eigentlich sagen, dass so zwei Spiele auf Kunstrasen eigentlich total kontraproduktiv sind.
Das kann man
für
sagen.
Die ganze Planung. Ne? Gibt es denn noch, ist denn noch geplant, weil du gesagt hast, toll wäre natürlich noch ein paar höherklassigere Gegner. Gut, Nöttingen ist jetzt ein bisschen höherklassig, aber gibt es da noch ein paar Testspiele, die dann noch zeitlich irgendwie unterkommen?
Ja, wir haben 2 Testspiele organisiert. Aber das steht noch nicht 100%ig fest. Also es ist angedacht, aber es steht noch nicht fest. Mhm. Und wir wollen auf jeden Fall diese Spiele noch reinbekommen. Und das ist dann eine Woche vor Ligastart so als Generalprobe quasi angedacht.
Verstehe.
Ja. Okay, dann würde ich sagen, aufgrund der Zeit noch 1, 2 schnelle Fragen. Warum ist der Waldhof der geilste Club der Welt?
Ja, der Waldhof ist der geilste Club der Welt, weil einmal die Stadt natürlich den Waldhof prägt, ja, das muss man sagen. Man sieht hier unwahrscheinlich viele Vereinsfarben an jeder Ecke und die Fans natürlich, die Stimmung ein Stück weit einmalig ist, vor allem auch in der Liga, ne? Das muss man ja wirklich so sehen.
Also, und Wilma Santos fragt, warum ist der Waldhof ein komplizierter Verein?
Oh Wilma, du, wenn ich das wüsste, da komme ich vielleicht noch dahinter. Ich bin erst 2,5 Wochen hier, aber wenn ich das weiß, dann werde ich dir die Frage dann nochmal künftig beantworten.
Ich würde nochmal ganz kurz auf die, bei der Vorbereitung wollte ich mal fragen, gibt es eigentlich so einen Gewinner der Vorbereitung? So ein Spieler, 2 Spieler, wo man sagen würde, so, die haben sich jetzt so rauskristallisiert.
Ne, das kann man so nicht sehen. Also normalerweise gibt es ja 11 Gewinner. Das sind die, die dann in der Startformation stehen. Das sind eigentlich immer so die Gewinner aus der Vorbereitung, weil am Ende stellst du nach Leistung auf und nach dem auf, was am besten an dem Spieltag vielleicht zum Gegner passt und die Jungs, die die beste Form in dem Moment auch haben. Das ist ja entscheidend und das sind eigentlich die Gewinner. Aber es gibt natürlich auch immer mal Spieler, das ist wahrscheinlich das, worauf du hinaus möchtest, die du nicht auf dem Zettel hast und die dann im Laufe der Vorbereitung so eine geile Vorbereitung abliefern, dass du sagst, meine Fresse, ey, der muss in die Startformation oder zumindest schon mal auf die Bank und ist dann in der Jokerrolle aktiv. Und das ist natürlich auch eine super Sache, wo du dann sagst, wow, sehr überraschend, das wäre dann so ein Gewinner, den man nicht auf dem Zettel hatte. Aber generell bewerte ich erstmal alles neutral, gucke mir alles an und werde dann sehen, wer die Spieler sind, die die beste Vorbereitung abgeliefert haben oder die stärkste Vorbereitung.
Okay, gut. Also da sind wir mal gespannt, wer sich noch herauskristallisiert. Hier wurden noch ein paar Fragen zur Jugendarbeit gestellt. Wir springen jetzt gerade mal ein bisschen thematisch, weil nur noch 5 Minuten haben. In Mannheim wird ja jetzt auch ein Nachwuchsleistungszentrum, ein NLZ aufgebaut. Wie wichtig ist denn Ihnen so die Jugendarbeit, wie wichtig ist dir die Jugendarbeit? Zumal du auch schon gesagt hast, dass du junge Spieler gerne mal hochziehst und ja, nach vorne bringst.
Ja, also ich finde immer, dass man wissen muss, dass die Spieler, die ich im Kader habe oder auch zukünftig haben werde, auch immer von unten irgendwo entsprungen sind. Und ich weiß genau, wie man sich fühlt als Jugendspieler, nach oben kommen zu wollen, in die erste Mannschaft. Das ist was Besonderes, es ist ein absolutes Highlight für jeden und deswegen ist es mir wichtig, dass die Spieler wissen und auch die Eltern und der Verein weiß, dass diesen jungen Talenten immer die Tür offen steht. Und wir werden alles tun und auch mit den Jugendtrainern und den allen Beteiligten, dass das auch so weitergeht, dass wir vielleicht den einen oder anderen Spieler aus der eigenen Jugend wirklich hochführen können. Dafür bedarf es aber wirklich eine gewisse Akribie. Und auch die Jungs müssen weiter an sich glauben und immer weiter an sich arbeiten. Und wenn sie das schaffen, dann wird sich am Ende vielleicht der eine oder andere durchsetzen, worüber wir uns wirklich sehr freuen würden.
Das heißt, du bist auch in einem engen Austausch mit dem Corrociano, der ja verantwortlich ist für die Jugend U23, nehme ich an, oder?
Ja, natürlich. Also Oscar Corrociano und ich, muss man jetzt auch mal sagen, wir kennen uns, seitdem wir 8 Jahre alt sind.
Echt?
Ja, wir sind ganz, ganz enge Jugendfreunde gewesen und wir haben zusammen damals in der Kreisauswahl gespielt, da hat er noch bei Hanau 60, Groß-Auheim gespielt und ich beim FSV Bischofsheim. Und wir haben ja dann auch zusammen bei Eintracht Frankfurt gespielt und wir kennen uns ewig und deswegen sind wir in einem guten Austausch und Oskar vertraue ich blind. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn er mir sagt, pass auf, der und der Spieler hat es jetzt mal verdient, dann gucke ich mir den natürlich an, weil ich seine Meinung schätze.
Okay, was war denn so hier war noch eine Frage, was ist so dein größter Erfolg oder beziehungsweise auch Misserfolg als Trainer oder auch als Spieler, wie du
worauf auch immer worauf es abzieht. Ja? Auf Viktoria Köln, ne?
Ja, zum Beispiel.
Ja, das war mein größter Erfolg als Trainer, muss man sagen, der Aufstieg. Klar, jetzt kann man sagen, ein Spieltag vorher musste der Trainer gehen, aber letztendlich am letzten Spieltag haben ja die Punkte gezeigt, dass meine Punkte gereicht haben. Ja. Also der Aufstieg von der Regionalliga in die dritte Liga mit Viktoria Köln war als Trainer mein größter Erfolg und meine bis jetzt schönste Situation. Also nach der Unterschrift bei Waldhof war, als Olaf Jansen mich ja auch gefragt hatte, ob ich bei St. Pauli Co-Trainer werden wollen würde. Und es war auch eine schöne Situation, natürlich mit Umzug und allen möglichen verbunden, aber um den Sprung in Profifußball zu machen und das direkt nach einem abgeschlossenen Fußballlehrer war natürlich für mich sehr wichtig und hat mir sehr, sehr viel Erfahrung mitgebracht.
Gut, ich würde sagen, so langsam müssen wir Schluss machen. Ja, Patrick, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist.
Jederzeit.
Ja, danke. Den Fragen, das ist ja, wie gesagt, hier, wir stellen ja praktisch einfach die Fragen der Fans, wir leiten die einfach weiter und es ist einfach toll, dass wir irgendwie immer noch ein Verein sind zum Anfassen. Also danke, dass du diese Tradition fortführst erstmal. Und ja, dann wollte ich mich bei meinen Mitmoderatoren bedanken. Dann war einmal der Max, der Ralf
und der Paul.
Okay. Genau, ihr könnt die Sendung wie immer bei doppelpass-svw.de nachhören als Podcast. Und ansonsten wird das Spiel am Samstag, glaube ich, bei der ARD übertragen, ne? 16 Uhr, bitte?
SWR? Beides.
Ah, okay, also beides.
Im Rahmen des Finaltags der Amateure im ARD in der Konferenz wahrscheinlich und das SWR zeigt das als Einzelspiel sogar.
Ah, noch besser, das wusste ich gar nicht. 16:45, stimmt das? Okay, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Wunderbar, vielen Dank.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht dir.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah. 1907 bis 2007, 100 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben. Wenn ich sag, dass es mir gut geht, der Waldhof in meinem Leben steht. Ich stehe weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse. Diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Ja, egal was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-Schwarz, SVW, meine Liebe ist so large wie Markus. Doch es tut mir so weh, dass ich dich mein Verein nenn. So tief in meinem Herzen trage, doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage. So wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen. Das sind Primo und MJ hier vereint. Blau und Schwarz für den.
This is a Radio.
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.